Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Das ganze Land wartet auf eine neue Regierung, aber sie kommt nicht. Kommt einfach nicht. Genauso wie in diesem Lied, Wort auf ein Taxi. Aber es kommt nicht. Blau-Schwarz wackelt mächtig, aber es wird weiter verhandelt, auch tief in den Freitag hinein. Aber keiner möchte wohl als Erster das Handtuch in den Ring werfen. Welche Möglichkeiten haben wir eigentlich noch, wenn Blau-Schwarz scheitern sollte? Darüber wollen wir heute sprechen. Und eigentlich hätten wir in Österreich viel Grund zum Jubeln. Die Ski-WM in Saalbach läuft hervorragend. Wir haben Gold gewonnen, wir haben Silber gewonnen. Normalerweise steht da das ganze Land auf und gratuliert, aber jetzt... Irgendwie hat man den Eindruck, als hat die Politik den Fremdenverkehr komplett aus dem Gedächtnis verdrängt. Ein Fehler, weil wir brauchen diesen Fremdenverkehr. Und wenn man zum Beispiel nach Amerika schaut, nach Washington, Donald Trump, täglich 5 bis 10 Erlässe jagt er raus. Man kann jetzt darüber streiten, ob das, was er sagt, ein Schwachsinn ist. Das meiste ist ja übrigens ein Schwachsinn. Aber er setzt wirklich Themen, und zwar weltweit Themen. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße heute wieder Hans Arsenovic im Studio, Grünpolitiker und erfolgreicher Unternehmer, sowie Journalist Richard Schmidt, Spitzenfeder und, ja, und immer wieder gut für das eine oder andere Spitze-Kommentarthema. Beginnen wir gleich mit der Regierung. Herr Arsenovic, Sie waren ja selbst einmal Mitverhandler bei einer Regierungsbildung. Sie saßen in einem Unterausschuss. Ja. Sie wissen, wie das alles so funktioniert. Aber was funktioniert eigentlich bei Blau-Schwarz momentan?
Ja, ist interessant. So wie Sie das Lied angesprochen haben, habe ich gerade den Josi Tacher und Prokopetz vor mir gehabt. Die haben dann gesungen, sie warten auf das Brummen von einem Mercedes-Diesel, aber es brummt nicht. In Zeiten wie diesen hätten ja die Taxis Elektromobilität, hätten wir vielleicht das Lied anders schreiben müssen. Nein, aber ja, ich meine, ich habe mir nur gedacht, ich verfolge das sehr intensiv und rede auch mit sehr vielen Menschen, die verhandeln, sowohl von Blau als auch von Schwarz. Die haben sich das natürlich einfach vorgestellt. Die haben gedacht, okay, im Vorfeld, wir sind uns so nahe, in vielen Dingen stimmt ja das auch. Aber wenn es dann ums Eingemachte geht, um die Positionen und um die Jobs, dann ist es doch nicht so einfach. Und für mich ist der Hauptgrund, warum es, glaube ich, so stockt, ist, weil die ÖVP von ihrem Verständnis sagt, wir verhandeln, wie das Wahlergebnis war. Ja, die sagen, okay, fast gleich, ja, ich habe zwar Bundeskanzler, aber sonst gleich. Nur in den letzten Monaten ist viel passiert. Die Umfragen sind in eine ganz andere Richtung gegangen, die Wahlen sind in eine ganz andere Richtung gegangen. Und die FPÖ verhandelt natürlich jetzt anhand der Umfragen und nicht mehr anhand der Wahlergebnisse. Und das ergibt natürlich eine Diskrepanz. Und was wir jetzt erleben, sind natürlich vor allem diese zwei Ministerien, Innenministerium und Finanzministerium, wo sie sich beide gerade einbetonieren und schwierig, wie sie da wieder rauskommen. Ja.
Der Kernsatz, den Sie jetzt gesagt haben, ist Verhandeln anhand der Umfrageergebnisse und nicht der Wahlergebnisse. Was bedeutet das?
Naja, die Wahl ist ja sehr knapp. Ich weiß jetzt nicht mehr die genauen
Ergebnisse.
2%. Also die ÖVP sagt, wir waren annähernd gleich stark. Okay, ihr kriegt den Bundeskanzler, aber sonst verhandeln wir 50-50. Ja. Nur in den letzten 3 Monaten ist ja wirklich viel passiert. Ja. Also die ÖVP stürzt ab, die FPÖ hat einen Höhenflug. Es waren in der Zwischenzeit Landtagswahlen, okay, und wo die FPÖ natürlich die Wahlen gewonnen hat. Und natürlich die Grundstimmung geht alles in Richtung FPÖ. Und die FPÖ hat im Moment natürlich die besseren Karten. Auch das Verhandlungsfiasko, was da passiert ist zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS. Ja. So. Und ich bin nur verwundert, dass die ÖVP verwundert ist, weil jede Partei hat doch den Anspruch, dass es sein Ministerium nimmt, wo mein Kernthema ist. Es war ja nicht verwunderlich, dass wir als Grüne das Klimaministerium wollten. Es wäre nicht verwunderlich gewesen, dass NEOS ein Bildungsministerium wollen. Es ist nicht verwunderlich, dass der ÖVP ein Wirtschaftsministerium will. Und meiner Meinung nach nicht verwunderlich, dass die FPÖ ein Innenministerium will, wenn sie das Thema Migration und Zuwanderung als ihr Hauptthema hat. Von daher überrascht mich das nicht, was die FPÖ fordert. Ich bin jetzt neugierig, wie lange die ÖVP das durchhält, weil die Alternativen für die ÖVP sind nicht gut, nämlich die Verhandlungen abzubrechen, in eine Neuwahl zu gehen. Und ich glaube, das wissen Sie auch, wie die Umfragen stehen.
Ja, aber die große Frage ist, matchen die beiden? Matchen Christian Stocker und Herbert Kickl, können diese beiden Personen oder...
Also auf Tinder hätten sie kein Match, na Gott sicher, das glaube ich nicht.
Ja, das ist eben die ganz große Frage, ja.
Sie müssen einfach, also es war ja...
Wenn Sie wollen.
Natürlich, aber... Hans Asenowitsch hat schon gesagt, was ist die Alternative? Die Alternative ist eine Neuwahl. Darum kann Herbert Kickl, und ich habe gestern die Bilder gesehen, auch auf OE24, wie er rausgekommen ist aus der Hofburg. Also das war kein Trübsal, ja. Das war ein Lächeln auf dem Gesicht. Er hat nicht verbittert ausgesehen. Also da sieht man schon, dass es relativ locker für ihn ist. Naja, wenn es nichts mit der ÖVP wird, dann gehen wir halt in eine Neuwahl. Die Österreicher werden sich bei dem bedanken, die das ihnen aufgezwungen hat, nämlich bei der ÖVP, weil die halt da nicht auf die FPÖ zugegangen ist, bei, wo jeder Österreicher sagt, na gibt's ihnen halt das Innenressort, wenn die Asyl besser machen wollen, die ganzen Asylgesetze endlich einmal am Ruder sein können, das umzusetzen, was sie immer fordern, gibt's ihnen das doch, ja. Und es wird auch bei den Österreichern gut ankommen, wenn man der FPÖ einmal das Innenministerium gibt. Also das versteht keiner, dass man das so...
Haben sie ja schon einmal gehabt und das ist aber gehörig in die Hose.
Außer als Pferdeliebhaber dann vielleicht.
Ja, weiß ich nicht, ja. Also das ist eben ein bisschen Kindergarten, das auf die Pferde aufzuhängen. Es gibt in ganz Europa.
Nein, es war ja eigentlich Herbert Kickl als Innenminister.
Nur in Österreich.
Aber es hat auch die Geheimdienste gegeben und es gibt schon das Thema, dass die Geheimdienste.
Der Geheimdienst, der BVD,
weniger zusammenarbeiten würde, wenn er blauer Minister.
Nein, das stimmt so nicht. Ich habe ein Papier veröffentlicht, damals sogar, wo andere Nachrichtendienste unser BVD kontrolliert haben, ob die überhaupt noch sicher sind. Und es wurde auf einem 25-seitigen Papier festgehalten, dass dieses BVD nicht sicher ist und dass es extreme Sicherheitsmängel gibt. Aber da hat der Herr Kickl nichts damit zu tun gehabt. Das hat der damalige Chef nämlich zu verbockt. Ja? Okay. Und nicht der Herr Kickl. Also das ist alles aktenkundig, das gibt es alles. Und jetzt noch einmal, ob die jetzt Polizisten Pferde haben oder nicht, das ist mir herzlich egal. Es ist mir aber nicht egal, dass die Messerstecher, die jetzt illegal über die Grenze kommen, dann nicht mehr über die Grenze kommen. Und da soll es bitte endlich einen Innenminister geben, der den Mut hat und auch dann das Durchsetzungsvermögen, dass er diese Grenze endlich sichert. Und nicht umsonst, sagt der Friedrich Merz in Deutschland, der CDU-Kanzlerkandidat, und punktet auch damit in den Umfragen, ist auf 31% derzeit, genau mit dem, was Herbert Kickl in Österreich machen will. Er baust ab, was Sebastian Kurz und Herbert Kickl auch in Österreich machen wollten. Und jetzt sind wir bei einem Punkt. Natürlich wollen die zwei, die müssen sogar die zwei. Ich habe nur diese Naivität ja kurios gefunden von der ÖVP. Ich gehe in Verhandlungen mit jemandem, der 3 Monate Zeit gehabt hat, sich bestens auf jede Situation, jede Eventualität hier einzustellen. Und dann kommt der Herr Stocker, der gerade Parteichef worden ist, kommt zu einem Vollprofi in der Politik ins Zimmer, der schon alle Schachzüge durchgespielt hat, was der Herr Stocker je machen oder je denken kann. Also ist ja klar, dass das jetzt hakt und natürlich für den Herrn Stocker extrem schwierig ist, mit einem, der 3 Monate sich auf genau diese Situation vorbereitet hat, da auf Augenhöhe noch weiter verhandeln zu können.
Ja, ich meine, es ist natürlich schon noch ein Punkt, der dazukommt. Es ist ja nicht nur das Innenministerium, sondern wenn Sie die EU-Agenten verlangen, wenn Sie das Finanzministerium verlangen, da kommt man schon in die Situation, wo man beginnt, auch ÖVPler zu demütigen. Und jetzt der Stocker ist natürlich für mich dieser Rechtsanwalt, der da immer irgendwelche Vergleiche ausverhandelt und vor Gericht und so agiert er auch. Ja. Kickl ist ein ganz anderer Typ, wobei der Kickl schon noch aufpassen muss. Er hat natürlich das Momentum für sich und er hat natürlich, Umfragen stimmt alles, aber er weiß auch, dass er Bogen nicht überspannen sollte, weil jetzt hat er Chance, Bundeskanzler zu werden und ich weiß nicht, ob es danach auch so sein wird, auch wenn er dann 35%
hat. Wahrscheinlich sogar noch einfacher.
Schon, aber es heißt ja nicht, dass er, warum soll denn, wenn die ÖVP jetzt nicht mit ihm will, warum soll sie dann nachher mit ihm wollen? Also aber es wird ja dann vielleicht sogar schwieriger
und
da gibt sich doch ÖVP. Ich will nur damit sagen, jetzt hat er die Möglichkeit, auch ganz so hart pokern darf er auch nicht, weil vielleicht...
Aber Sie sind ja Unternehmer. Bei einer Verhandlung setzen Sie da ganz unten an und schauen, dass vielleicht ein bisschen einen besseren Preis erreichen.
Für mich ist nur
oder setzen sie einmal ganz oben an und schauen, dass man dann in der Mitte irgendwie trifft. Das
Schwierige ist natürlich.
Natürlich haut man mal alles rein und schaut dann, dass man möglichst gut
aussieht. Aber man muss noch aufpassen, dass man jetzt sagt, ich betoniere mich irgendwo ein. Und für mich ist lustig, die zwei Persönlichkeiten zu beobachten, die wie gesagt kein Tinder-Match hätten, ganz sicher nicht. Sie sind sehr unterschiedlich. Der eine halt aus dieser Rechtsanwalt, dieser Steife, der halt jetzt irgendwie juristisch da versucht, so wie er es halt immer macht. Der andere natürlich der Schachspieler, politische Schachspieler. Und ich weiß nicht, ob nicht der Punkt kommt, weil es sind ja nicht nur die handelnden Personen. Der Unterschied, die FPÖ ist eine Person und die Partei ist geschlossen hinter ihm. Aber das ist bei der ÖVP ja nicht der Fall.
Ja, genau,
da gibt es ja tausende Leute, die ziehen in alle Richtungen und das macht es natürlich schon schwierig. Und es sind die Ersten, die schon sagen, na, das geht auf gar keinen Fall und dann hören wir auf. Und der muss ja nach innen auch sehr stark verhandeln.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Auf der einen Seite, auf der FPÖ-Seite, haben wir einen, der für sich und die FPÖ verhandelt.
Genau.
Einen Mann, der die Entscheidungen auch treffen kann. Und auf der anderen, der muss jedes Mal anrufen, ob das in Niederösterreich wem gefällt, bei der Wirtschaftskammer wem gefällt, beim Bauernbund wem gefällt. Und das, so kann es ja auch nicht sein. Und deswegen kommen wir ja nicht weiter. Natürlich sagen genug Leute in der ÖVP, bitte, 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 gebt es dem Herbert Kickl nicht das Innenministerium. Da haben wir doch gerade alle Posten auf schwarz gestellt. Der stellt die jetzt wieder alle auf blau. Ja, das ist ja eine Katastrophe. Da geht es ja um persönliche Schicksale, da geht es um persönliche Einkünfte auch. Und natürlich will das in der ÖVP eine starke Gruppe überhaupt nicht.
Ja, vor allem das Finanzministerium ist fast noch das Interessantere, weil, wie soll ich sagen, in einer Regierung, in einer Koalition, da ist zwar jemand der Bundeskanzler, der seine eigenen Minister schon immer wieder in Kontakt ist, aber die Minister und die Ministerinnen der Oppositionspartei, auf die hat der Bundeskanzler eigentlich nicht sehr viel Einfluss, um das jetzt offen zu reden. Wir haben das in jeder Koalition so gesehen. Der Finanzminister sehr wohl. Weil natürlich jede neue Idee muss natürlich auch finanzielle Bedeckung haben. Das heißt, eigentlich reagiert der Finanzminister auch in die Ministerien rein des Regierungspartners. Deswegen ist der Finanzminister für mich eigentlich die wichtige Drehscheibenfunktion in einer Koalition. Und das wissen die anderen natürlich auch. Und deswegen ist das so heiß umkämpft. Das ist für mich eigentlich das Spannende, wie das ausgeht. Ja.
Ja, aber das Interessante an der momentanen Situation ist, gestern gab es eben dieses Gespräch Bundespräsident mit Herbert Kickl und schon tags zuvor war eben auch Christian Stocker in der Hofburg. Trotzdem der einzige Erfolg, der dieses Gespräch in der Hofburg gebracht hat oder diese Gespräche ist, dass man zumindest wieder miteinander redet. Was dabei rauskommt, werden wir eben sehen. Der Bundespräsident allerdings hat uns immer versprochen, er wird die Österreicherinnen und die Österreicher informieren, sobald es irgendetwas Neues gibt. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass der Bundespräsident uns jetzt informiert hätte. Er war genauso einsilbig wie Herbert Kickl. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im Herbst hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen es verabsäumt, Herbert Kickl, dem Wahlsieger, den Regierungsbildungsauftrag zu erteilen. Er hat das nicht gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt müsste er eigentlich eingreifen, wenn man merkt, dass es komplett stockt bei den Verhandlungen, dass da nichts weitergeht und dass vor allem nichts kommuniziert wird. Man kann in der Politik aber sich nicht in die Zukunft schweigen.
Aber ich glaube, vielleicht tut man komplett Unrecht dem Bundespräsidenten. Erstens hat er dann den Kickl den Regierungsauftrag gegeben. Keiner hat das gerechnet, dass er es tut. Er hat es gemacht. Das Problem, was die FPÖ und ÖVP derzeit hatten, dass sie sich gegenseitig über die Medien ausgerichtet haben, wer was macht, über UTS und. Und was hat der Bundespräsident? Der hat es beide zu sich geholt, hat gesagt, Leute, verhandelt es weiter, gebt es jetzt eine Ruhe, beginnt es nicht zu kommunizieren nach außen, hört es auf zum Streiten. Warum soll er, und genau das ist jetzt passiert. Nach dem Gespräch des Bundespräsidenten gehen die Verhandlungen weiter. Also müsste man ihm eigentlich sagen, er hat alles richtig gemacht.
Ich verstehe, dass ein Grüner den anderen Grünen verteidigt, das ist ja klar. Liegt ja in der Natur der Sache.
Aber was hat er da falsch
gemacht? Man muss ja schon mal überlegen. Also weil jetzt auch immer manche Zeitungen schreiben, ja, so lange dauert die Regierungsbildung. Naja, der das verbockt hat, dass jetzt so lange die Regierungsbildung dauert, nämlich 3 Monate gar nichts aber passiert ist, der
niemals wieder derjenige,
wie wann er überhaupt nichts damit zu tun gehabt hat. Er hat es verbockt im September und Oktober. Da hat er leider falsch gehandelt, oder wir wissen es jetzt ganz sicher, dass er falsch gehandelt hat. Und er hat es ja selber auch dann korrigiert, weil er ja dann Herbert Kickl dann doch den Regierungsbildungsauftrag gegeben hat. Und da muss ich schon sagen, und natürlich wollen wir wissen, was da jetzt der Status quo ist. Also was macht er jetzt? Ja? Geht er jetzt ins Wochenende, der Herr Bundespräsident, und nimmt das, was der Herr Stocker...
Die zwei haben nicht mehr miteinander geredet, nachdem der Bundespräsident mit beiden gesprochen hat. Reden Sie wieder, haben Sie
gesagt, wir verhandeln wieder. Also ihm, was er, und dann sage ich, naja, jetzt schau ich mal, geh ins Wochenende, geh mit dem Hund spazieren und schau mal, dass ich irgendwo vielleicht ein bisschen jetzt eine ruhigere Phase habe, weil das hat mich recht angestrengt, die zwei Gespräche. Also so geht es nicht. Also man muss schon auch nach außen kommunizieren.
Und dass die wieder miteinander reden. Also hat alles richtig gemacht. Egal, was er macht scheinbar bei euch alles verkehrt. Er gibt den Kickl in den Regierungsauftrag, das ist falsch. Er holt sie beide rein und sagt, bitte redet wieder miteinander, hört auf.
Vorher
ja, aber jetzt reden sie wieder miteinander, nachdem sie das Gespräch hatten bei ihm.
Aber das war ja auch
ein Schachzug. Das passt euch auch wieder nicht. Also okay.
Ein Schachzug. Und das ist ja eine neue Politik, die Herbert Kickl da jetzt prägt. Der wartet nicht darauf, dass ihn irgendeine Zeitung anruft oder dass er ein Interview gibt. Der knallt das auf Facebook raus. Ja? Der bringt die ÖVP ständig unter Druck mit seinen Facebook-Statements. Ja,
und das war Verhandlungen schwierig. Und dasselbe hat dann die ÖVP gemacht mit OTS und so weiter.
Ja,
und seit sie beim Bundespräsidenten waren, der ein Machtwort mit beiden gesprochen hat, gesagt, bitte, funktioniert, sie reden wieder miteinander. Aber das wollt ihr scheinbar auch nicht. Ich weiß nicht, was... Dann hat er alles richtig gemacht. Könnte man ja auch einmal loben, oder?
Wenn die miteinander reden, ist ja schön und gut, aber ich glaube nicht, dass das Werk vom Bundespräsidenten war. Ich glaube, er hätte nur die Pflicht, uns Österreicher darüber zu informieren. Vielleicht ist da sogar im Gehalt eine kleine Sonntagspauschale drinnen, dass man hier sagt, am Sonntagabend nehme ich mal 10 Minuten Zeit und hole den ORF zu mir und OE24 zu mir und sage einmal 5 Minuten.
Aber Herr Schmidt, ORF soll er nicht holen, oder? Das ist aber beim nächsten Thema, das würde ihn ja auch nicht wieder in ORF holen.
Stimmt, weil die sind nicht so flexibel am Sonntagabend, also hat er so keine Zeit.
So gesehen.
Weil für 200.000
Euro... Hätte er schon wieder was falsch gemacht
in Ihren Augen. 1.000 Euro geht da keiner vom ORF am Sonntagnachmittag hin.
Also er kann doch immer nur alles falsch machen.
Na gut, man muss natürlich dazu sagen, ja, sie haben am Freitag wieder mit Gesprächen begonnen. Genau 42 Minuten hat es am Freitag gedauert. Am Vormittag nach 42 Minuten hat sich Herbert Kickl, wie er meinte, in die Mittagspause verabschiedet. Oder später hieß es dann zu Beratungen mit seinen Experten.
Ich will mir nur sagen, lustig habe ich ja gefunden, dass die ÖVP gesagt hat, sie hat die Listen hingeschickt und die FPÖ sagt, wir haben es nicht bekommen. Ich weiß bis heute nicht, ob das per Fax gegangen ist oder irgendwer hätte einer sagen müssen, habe sie im Spam-Ordner nachgeschaut oder so. Und das habe ich auch, haben wir doch ein
bisschen deppert. Vor allem, was für eine ÖVP hat das geschickt?
Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, die eine sagen, ich habe es geschickt, die andere sagen, bei mir ist es nicht angekommen.
Eine von den 5 ÖVPs hat irgendwas geschickt.
Das war fast ein bisschen peinlich. Und keiner hat im Spam-Ordner nachgeschaut, haben wir gedacht, Alter. Das war wirklich peinlich, um das jetzt zu
sagen. Ja, trotzdem bleibt eben die Frage, warum eigentlich nichts Positives durchsickert. Man erfährt lediglich, dass man über bestimmte Ministerien streitet, wobei ja klar ist, dass die ÖVP nicht auf Innen- und auf das Europaministerium verzichten kann, gegenüber Herbert Kickl und der FPÖ, die immer plakatiert haben, Europa, Wahnsinn, Kriegstreiber Europa. Also es gibt ja niemanden, der das nicht selbst gesehen hat. Und wenn diese Koalition am Ende deshalb platzt, wenn man sich über die Postenvergabe nicht einigen kann, dann muss es mit der Liebe zu Österreich nicht sehr weit her sein, oder?
Ja, ich muss nur sagen, aus Sicht der FPÖ könnte, und jetzt muss ich die FPÖ verteidigen, wie arg ist denn das? Aber aus Sicht der FPÖ muss ich sagen, unser Kernthema ist Asyl, deswegen Innenministerium. Liebe ÖVP, ihr habt seit 37 Jahren und weiß ich nicht, wie lange das Finanzministerium gehabt. Deswegen haben wir jetzt das Budgetloch, wie es ist, aus Sicht der FPÖ, und deswegen kriegt es nicht mehr. Also die haben natürlich auch gute Argumente, warum sie diese zwei Ministerien für sich verlangen. Ja, wenn das, natürlich, wir sind ein bisschen festgefahren in der österreichischen Innenpolitik. Die ersten Verhandlungen zwischen Schwarz-Rot-Neos gescheitert, Blau-Schwarz auch gescheitert, auch wenn es Neuwahlen gibt, egal wie sie ausgehen, müssen ja diese Personen wieder miteinander reden. Ich glaube, es wird dann der Punkt da sein, wo dann neue Personen da sein müssen, ein Neuanfang in allen, damit vielleicht, weil sonst ist ja alles in einer Sackgasse und das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein, dass wir keine Regierung zusammenkriegen. Das wäre eine Katastrophe. Auf der anderen Seite, in Belgien hatten sie fast 2 Jahre keine Regierung, hat auch gut funktioniert.
Ja, also in den Niederlanden war es 9 Monate. Ja. Alles. Also es ist ganz normal in Koalitionsverhandlungen, das muss man schon mal feststellen. Ja, und wer jetzt, eben, ich habe es halt schon einmal erwähnt, sagt, jetzt haben wir schon 3 Monate vorher gehabt und jetzt nur mal Wochen. Also die 3 Monate kann man dem Herrn Kickl wirklich nicht umhängen. Ja? Und auch nicht dem Herrn Stocker. Da hat es andere gegeben, die sich das nicht geschafft haben.
Stocker war Chefverhandler bei der
ÖVP.
Also so ganz unschuldig ist er nicht.
Aber
er
war immer es hat schon auch einen Andreas Babler gegeben, der ja vielleicht nicht ganz so kompromissbereit sich verhalten hat, wie man sich das vorstellt.
Kann nicht aus der
Koalitionsverhandlungen. Und man muss schon sagen, das ist ja ganz normal und da geht es ja nicht um die Posten, da geht es ja dann, wer für dieses Ressort die Verantwortung übernimmt und wo dann die Eckpfeiler für die nächsten Jahre eingeschlagen werden, wie die Asylpolitik sein wird, wie die Budgetpolitik sein wird.
Absolut.
Und da bin ich schon bei der FPÖ und sage, die uns jetzt vor kurzem 30 Milliarden Euro verschwiegen haben, die sollen das jetzt wieder machen.
Sag ich, beide also
habe ja kein Vertrauen zu denen.
Für sich,
also wenn die
das Finanzministerium
wieder machen, ja, dann verschweigen sie uns nächstes Mal 60 Milliarden, ja, weil es so lustig ist. Also das geht ja nicht. Also wir müssen schon ein bisschen überlegen, was für dieses Land gut ist. Und da kann die ÖVP das Verteidigungsministerium haben, weil die Claudia Tanner das ausgezeichnet macht. Da gibt es viele andere, die das sehr gut machen. Auch ist es gut, wenn bitte endlich ein Unabhängiger das Justizministerium übernimmt und keine Grüne mehr. Das ist ja Wahnsinn, bitte, was da alles passiert ist. Wir haben eine WKStA, die die ÖVP über Jahre verfolgt hat und jetzt die gleichen, die das unterstützt haben und darüber immer positiv berichtet haben, die flehen jetzt die ÖVP an, dass sie die Verhandlungen mit der FPÖ abbrechen. Also es ist völlig verrückt.
Ich bin sehr froh, dass er grünes Justizministerium hatte und das unabhängig gehalten hat. Sonst hätten wir diese ganzen Geschichten mit Thomas Schmidt und so weiter hätten wir nie gehabt, wenn das jetzt irgendein ÖVP-Minister gewesen wäre. Gott sei Dank hat es eine Grüne gegeben, die da versucht hat, die Justizpolitik freizuhalten. Also Gott sei Dank, also ich würde das nur sagen. Und ja, vielleicht
geben Sie vielleicht mal diskutieren, ob es wirklich so politikfrei gehalten hat.
Ja, schauen wir mal, wem. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich.
Ja, trotzdem bleibt am Ende dieser Woche die Frage offen, wann schließt sich eigentlich der politische Sarg für die ÖVP oder auch für die FPÖ? Wann ist dieser Punkt eigentlich erreicht, Herr Schmidt?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden, auch wenn es immer wieder herbeigeschrieben wird, wirklich beide das Handtuch schmeißen und sagen, ich will nicht mehr. Wir müssen uns ja überlegen, was sind die Alternativen, dass die ÖVP dann wieder auf die SPÖ zugeht und sagt, na, probieren wir es doch noch. Dann vielleicht doch mit den Grünen und mit den Neos noch einmal reden. Also wir haben ja dann eine Kasperliade da in Österreich. Ja. Das ist ja nur mehr lustig dann. Das ist, geht ja nicht mehr. Die ganze Politik macht sich ja zum Gespött, wenn das wieder passiert. Also wenn ich sage, naja, jetzt ist mir doch wieder eingefallen, eigentlich ist der Herr Babler doch eher rechter netter und rechter gescheiter und jetzt verhandle ich mit dem weiter. Die ÖVP ist dann ruiniert auf Jahre. Ja. Das ist nicht mehr bei 19%, sondern bei 12%. Und natürlich dauert es dann ein paar Wochen und Monate, bis die SPÖ mit ihrer Marxistentruppe im Hintergrund wieder Neuwahlen provoziert und in diesen Neuwahlen, was wird dann passieren? Dann sieht jeder Österreicher, es hat wieder nicht funktioniert, Herbert Kickl wieder 40% sein oder 38% sein, die ÖVP auf 18%. Es ist ja vorhersehbar, was dann passiert. Also es gibt ja keine Alternativen mehr. Die Alternative wäre gewesen, in diesen 3 Monaten eine stabile Regierung zusammenzubringen. Das ist verbockt worden. Da waren sich alle 3 handelnden Personen nicht bewusst, was sie da anrichten, indem sie da aufgestanden sind. Das haben sie nicht vorher bedacht ganz. Es war viel zu schnell und zu hastig hingeschmissen alles. Und jetzt lässt sich die Zeit nicht mehr zurückdrehen.
Ich bin ja Fan von Rollercoaster, von Hochschaubahnen. Und in 20 Jahren politisch aktiv zu sein, muss ich sagen, jede Partei hat es erlebt, wie schnell das aufgehen kann. Ibiza ist erst fünf Jahre her. Also wie schnell man da am Boden
naja,
ist.
Und das wieder. Also ich will nur sagen, freuen, dass mit kriminellen Mitteln die FPÖ vernichtet worden ist.
Ja, ist wieder alles ganz anders. Jetzt sind alle handelnde, neue handelnde Personen dann. Ich glaube, wenn die das jetzt nicht schaffen, ich glaube nicht, dass es dann einen fliegenden Wechsel gibt. Da bin ich bei Ihnen, dass das jetzt irgendwie sehr unglaubwürdig wäre. Ich glaube, es wird dann Neuwahlen geben. Die Karten würden dann neu gemischt werden. Es kommen vielleicht neue handelnde Personen dann ins Spiel. Und es ist nicht gesagt, dass dann die FPÖ 40% hat. Vielleicht ist es dann wieder ganz anders.
Also ja, wenn man es wieder schafft, eine Art Ibiza zu organisieren.
Keine Ahnung.
Aber mit kriminellen damit sagen, Mitteln Leute abzuhören und das dann so geschnitten zu bringen, sagen, dass andere Menschen das
nicht werden. Neue Mischung der Karten.
Keine Kunst.
Neue Personen, die vielleicht dann doch miteinander können oder anders miteinander können. Und dann ergeben sich neue Konstellationen. Wahrscheinlich wäre das dann die Lösung. Für mich die wahrscheinlichste Lösung, wenn diese Verhandlungen jetzt scheitern würden.
Apropos Ibiza, Sie sind doch Wiener Kommunalpolitiker. Was hört man eigentlich aus der Ecke von HC Strache?
Ja, interessant, weil ich habe zwei Hüte aufhabe, auch den Wirtschaftskammerhut. Also es gibt jetzt eine Liste, die bei der Wirtschaftskammerwahl in manchen Fachgruppen kandidiert, wo handelnde Personen aus dem Team HC sind und aus vom Strache, also Unternehmer und Unternehmerinnen, die dem Heinz-Christian Strache sehr nahe stehen, persönlich auch sehr nahe stehen.
Kandidieren bei der Wirtschaftskammer.
Kandidieren bei der Wirtschaftskammerwahl. Und was ich höre, werden diese Personen auch dann fürs Team HC kandidieren bei der Listenwahl. Das heißt, er kandidiert, er sammelt gerade Unterschriften.
Also er kandidiert, wenn die Unterschriften hat?
Ja, wenn die Unterschriften hat. Also ich habe es selber schon gesehen. Also in Floridsdorf habe ich gesehen, wie sie da aktiv sind. Ja, ich nehme an, er wird es schaffen, dass er kandidieren kann. Wobei ich nicht glaube, dass er bei der Wienwahl, dass das jetzt irgendwie mehr wie 1-2% sein werden. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Auch wenn die Bierpartei jetzt aufgehört hat, aber die Überschneidungen zur Team HC von der Bierpartei sind dann doch nicht so groß.
Ja. Ja, wir werden sehen, wie das weitergeht. Österreich braucht die großen Reformprojekte. Doch davon hört man zumindest bei den Verhandlerteams relativ wenig. Mehr davon nach einer weiteren kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Ja, alles ist offen, nichts ist fix bei den Regierungsverhandlungen zwischen Blau und Schwarz. Die Palette reicht von scheitern bis hin zu doch einer vernünftigen Lösung und einer wirklich funktionierenden Truppe für Österreich. Trotzdem, das Land bräuchte eigentlich wirklich große Reformprojekte, Leuchtturmprojekte nennen das viele, ambitionierte Reformen, die weit über die Politik hinaus reichen, die wir in anderen Ländern haben. Aber schaut da eigentlich irgendeiner über den Tellerrand hinaus oder ist Festung Österreich eingemeißelt und das Wichtigste, was man so in diesem Land braucht?
Wir haben ja das Glück, dass wir, wenn die Politik jetzt, ich sag's mal so, wie sie ist, versagt, dass wir ja zum Glück andere Themen haben, die uns da rausreißen.
In dem Fall
haben wir die Ski-WM im eigenen Land, die wirklich sensationell gut für uns läuft, was wirklich hervorragend ist, vor allem für den Tourismus. Aber natürlich aus Wiener kann ich auch sagen, es läuft hervorragend die Ballsaison und der Wintourismus, ein Rekord nach dem anderen. Touristen und Touristinnen, die Wien stürmen und diese Bilder vielleicht vom Opernball und von der Ski-WM die Bilder, die wir in die Welt schicken, aus der Klassik, aus der Musik, vom Opernball und vom Skifahren, verdecken vielleicht ein bisschen das Fiasko, was wir da in der politischen Diskussion gerade haben. Ja.
Herr Schmidt, ist das jetzt ein mediales Problem, dass wir nicht gebührend feiern, wenn Österreich eine Goldmedaille holt? Das war Super-G der Frauen, Stefanie Vernier, die hat Gold geholt und heute Raphael Haser, Silber, auch im Super-G. Früher wäre das Land Kopf gestanden, wenn so etwas passiert. Heute, naja, nimmt man es halt zur Kenntnis. Ja. Und der Bundespräsident schickt ein WhatsApp oder so. Ja.
Ja, ich freue mich natürlich, weil ich ein Patriot bin, wenn Österreicher Skirennen gewinnen. Aber ich muss schon sagen, das soll jetzt nicht despektierlich gegenüber den Skirennläufern gelingen. das dreht sich schon 30 Jahre alles im gleichen Kreis. Also wir haben die Bälle jetzt, die sind 30 Jahre immer gleich. Wir haben nein, die Skirennen, die sind 30 Jahre. Ja, ist dann einmal besser.
Ja, in schweren, super. Wirtschaftlichen aber, Zeiten ist das schon.
Aber es fehlt wirklich die Innovation, dass Österreich einmal in die Zukunft steigt. Ja. Wir haben immer das Gleiche. Wir freuen uns über den Opernball, dass ein drittklassiger Superstar dann auch noch vorbeischaut. Dann freuen wir uns über die Skirennfahrer. Naja, da machen Entschuldigung, ist ja wieder nicht despektierlich, sind 10 Nationen mit. Die 10 Nationen machen sich das ja nur untereinander aus. Es ist schön, wenn wir gewinnen, aber auch da fehlt mir irgendwie die Innovation, irgendwie einmal, dass was Neues kommt.
Und da muss aber den Tourismus verteilen.
Und der Tourismus ist wunderschön, ja. Wien, aber es hat sich relativ wenig entwickelt. Wir feiern noch immer die gleichen Bälle, wir haben überhaupt nichts. Und Tourismus und Skifahren, bitte. Das soll nicht alles in Österreich sein. Wir haben eine wunderbare Szene an Start-up-Unternehmer, wir haben eine große Szene an Industrietechniker, an Mechatronik-Genies in Österreich. Die können wir endlich gefördert, dass die Wirtschaft vorwärts bringen. Und da muss ja die Politik nicht im Zimmer vom Herrn Bundespräsidenten darüber diskutieren, wer was für Jobball kriegt, sondern die sollen einmal sich jetzt am Riemen reißen und einmal die Bedingungen schaffen, dass es vorwärts geht. Aber das geht halt ohne Geld nicht. Ja? Und wir erleben jetzt, dass wir eine Budgetkrise haben und es wieder schlechter wird. Ja? Genau für diese Innovation, die wir so nötig hätten. Und wir drehen uns da immer im Kreis. Und ich bin mir sicher, wenn da jetzt eine neue Regierung kommt, die es weiterdenkt, ja, dann drehen wir uns die nächsten 10 Jahre wieder im Kreis. Wir werden vielleicht in 10 Jahren noch immer da sitzen und uns freuen, wie super der Opernball ist und dass die Tourismuszahlen sensationell sind, dass wieder 2 Skifahrer gewonnen haben.
Aber
wenn man sich anschaut, was in den USA sich abspielt,
aber Herr Schmidt, da kommen wir wirklich später dazu. Also 2 Dinge müssen schon dazu gesagt werden. Also die Ski-WM in Saalbach, noch dazu bei einem derart hervorragenden Wetter, blauer Himmel,
gute Stimmung, herrlich.
Man kann das nicht besser veranstalten.
Ich möchte noch eines sagen, weil das so ein bisschen unter den Tisch gehört wird. Jetzt wird so gesagt, die Wirtschaft und dann die Freizeit und Tourismus. Wir haben gerade in der Sparte Tourismus, durch die Skigeschichten, durch die Bilder, die in die Welt geschickt werden, auch durch die Bälle, wir haben sensationelle Startups, die im Social-Media-Bereich was machen, die Digitalisierung, die KI was machen, die neue Dinge entwickeln, sei es von Zeitnehmung, es wird Johann Strauss gerade im Weltall gespielt und auf der ganzen Welt wird das gemacht und das sind eigentlich Bilder, die wichtig sind. Und der Tourismus ist derzeit der Bringer im Bruttoinlandsprodukt im österreichischen und im Wiener ganz besonders, weil deswegen ist Wien positiv in der Wirtschaft, weil, und ich brauche euch nicht sagen, dass am Tourismus nicht nur die Gastronomie, die Hotels hängen, die ganzen Handwerker hängen am Tourismus. Ja? Der Tischler und die Tischlerin, die dann
das machen. Aber es ist genauso, wie Hannes Androsch, Gott hab ihn selig, immer gewarnt hat. Hannes Androsch, das immer gewarnt hat, wir können es uns nicht leisten, ein europäisches Disneyland zu sein.
Das sind wir nicht.
Derzeit sind wir auf dem besten Weg dahin.
Es wird immer hingestellt.
Wir brauchen einmal starke Unternehmer, eine Entlastung bei den Steuern für die großen und starken Unternehmen. Und nein, es gibt sogar eine Neiddebatte, wann der Herr Mateschitz Junior ein Geld kriegt aus seinem Unternehmen und weltweit erfolgreich ist. Sogar da gibt es einen Neid in diesem Land. Das gehört umgedreht, da muss man wieder stolz sein können auf die Unternehmer und die gehören auch steuerlich und finanziell gefördert.
Ich möchte nur dem widersprechen, so quasi, wir haben den Opernball und das Ski und das ist seit 20, 30 Jahren unverändert.
Das ist ja immer gleich.
Ja, aber ist es eben nicht, das wollte ich damit sagen. Die Touristen und die Touristinnen kommen nicht nach Wien, weil seit 30 Jahren alles unverändert. Wir haben es gerade geschafft in Wien, dass wir neue Methoden haben, neue Zielgruppen ansprechen. Und Mateschitz ist das beste Beispiel. Dort gibt es auch Skifahren, aber da gibt es Red Bull und da gibt es auch die mit Ski und mit einem Gleitschirm fahren und was auch immer, neue Sportarten, Action-Sportarten. Wir bauen unsere Skigebiete auch um in noch mehr Fun and Ride und neue, die mit neuen Geräten kommen. Also wir sind da schon sehr, sehr innovativ.
Aber welcher Wien-Tourist kann sich eine Opernballkarte leisten, der Durchschnitt? Wien-Tourist?
Also oder ich war jetzt auf einigen Bällen und ich kann sagen, 50% der Ballbesucher, ich
rede vom Opernball.
50% der Ballbesucher kommen aus dem Ausland und kommen nach Wien und bleiben 3-4 Tage, weil sie am Wienball, weil das dazugehört.
Aber ein spanischer Durchschnittstourist, der zu uns kommt, kann sich doch nie Opernball.
Ja, aber vielleicht auch einen anderen Ball. Wir haben 400 Bälle in Wien. Ja, und es gibt ja Bälle, die Ballkarten fangen bei 15 Euro und gehen bis 400 Euro am Opernball.
Aber Sie müssen mir doch recht geben, dass der Opernball bis auf den Blumenschmuck jetzt schon seit 30 Jahren gleich ausschaut.
Ja schon, aber die Vermarktung des Opernballs ist anders. Wir haben ganz, ganz, ganz andere Geschichten mittlerweile, wie wir das in der Welt präsentieren. Wir haben jetzt das Johann Strauss-Jahr mit 200 Jahren und ich kann nur sagen, Johann Strauss wird im Weltall gespielt. Man muss sich mal vorstellen. Und um diese Sachen, wir haben neue Geschichten gemacht, in der KI, in TikTok und so weiter. Wir sind vielleicht Boomer-Generation, deswegen kriegen wir das nicht mehr so mit. Aber ich kann nur sagen, es passiert und die Zahlen geben uns recht. Es kommt ein junges Publikum wieder nach Wien. Es ist eigentlich großartig, was da passiert. Deswegen möchte ich das nicht, dass wir das schlecht reden. Ja?
Wir reden es nicht schlecht. Ich habe nur gesagt, man soll sich nicht nur auf zwei Standbeinen da hier jetzt konzentrieren.
Wir haben Johann Strauss auch.
Vielleicht auch bitte einmal weiterdenken, was dieses Land vorwärts bringt. Das sind die fleißigen Unternehmer, die eine Arbeitsplätze
schaffen. Aber aufgrund des Tourismus entstehen auch neue Startups.
Entlastung geben und da muss man schauen und nicht immer über dann noch neue Steuern reden, dass man die letzten Anständigen, die nur hackeln und die 300, 400 Leute im Innviertel oder sonst irgendwo beschäftigen, die noch vertreibt, dass die jetzt nach Asien gehen und dort halt die Produktion machen, haben wir jetzt gerade gehabt, Panasonic wieder 140 Jobs weg, weil die nach Asien verlagern. Also wir haben hier eine Situation in Österreich, die ist echt dramatisch und ich finde es schön, dass es einen Opernball gibt, ich finde es wunderbar, dass es ein Ski-WM in Saalbach gibt, aber es gibt schon wichtige Aufgaben auch.
Ja, trotzdem wäre es wünschenswert, wenn es in Saalbach so weitergeht, wie es jetzt geschehen ist, mit zwei Medaillen.
Gold in Österreich bleibt. Ja,
am Beginn hat man Angst davor gehabt, dass wir überhaupt komplett leer ausgehen. Jetzt haben wir Bilder, die wie ein Poster aus der Fremdenverkehrswerbung aussehen. Jetzt machen wir einen ganz weiten Sprung zum politischen Aktionismus. Ja, während bei uns,
über den Atlantik wahrscheinlich.
Ja, genau. Während bei uns man nicht gerade offen kommuniziert, sitzt in Washington ein, beziehungsweise sitzen zwei Männer, die praktisch im Tagesrhythmus Dutzende Erlässe und Änderungen rausknallen, teilweise völlig absurd. Die Rede ist von Präsident Trump. Er jagt eine Verordnung nach der anderen in die Weltöffentlichkeit. Wie viel davon ist eigentlich nur reiner Aktionismus und vor allem, wie soll die Welt damit eigentlich umgehen? Herr Schmidt, ist das Aktionismus, was der Donald Trump da treibt, oder ist das beeindruckende Politik, dass er wirklich einen Katalog hat von hunderten Maßnahmen, die sofort zu ergreifen sind?
Ich kann es nicht so kritisieren wie Sie. Ich finde halt, er erfüllt Wahlversprechen. Ja, und das eins nach dem anderen, jeden Tag eines, kommt mir so vor. Und ich weiß nicht, ob das so schlimm ist oder so Wahnsinn ist, wenn man binnen 14 Tagen 6.000 kriminelle, straffällige Asylwerber nach Guantanamo bringt, damit die dort einmal interniert werden und dann von dort abgeschoben werden. Also das finde ich nicht wahnsinnig. Das finde ich eigentlich, sollte man das einmal in Österreich auch überlegen, dass man das in 14 Tagen schafft. Ich habe mir das angeschaut. Österreich schafft das in einem Jahr. Ja? Was der in 14 Tagen mit seiner Behörde, mit seinem Stab geschafft hat. Punkt 1. Punkt 2, man erfüllte ein Wahlversprechen, wo jeder sagt, naja, eigentlich ist das eh normal, dass Männer nicht im Frauensport mehr mitmachen dürfen. Was haben wir uns doch alle aufgeregt bei den Olympischen Spielen in Paris, wie ein sichtlich männlicher Boxer eine junge Dame niedergeboxt hat und niedergeschlagen hat. Also mich hat das schon gestört, weil es einfach unfair ist, weil es einfach widerlich ist, wenn sie jemand als Fastmann oder fast nicht mehr Frau oder wie auch immer hier einschmuggelt. Er hat das per Dekret abgestellt, gibt es nicht mehr. Also was ist da so schlimm? Er hat sich die Entwicklungshilfe der USA angeschaut, USAID, ja, ein Milliardenprogramm, das jedes Jahr eine Menge von Geld ausschüttet und ist man draufgekommen, naja, also ein Transen-Comic in Peru fördern wir jetzt nicht mehr. Ja? Naja, was ist da wahnsinnig dran? Wir fördern auch nicht mehr Töpferkurse in Marokko, wo man weiß, dass in Marokko eigentlich die Töpfer relativ gut sind. Ja? Also wir machen das nicht mehr und natürlich gibt es da Widerstand von denen, die von diesen Programmen in der Vergangenheit massiv profitiert haben. Aber Wahnsinn kann ich gar feststellen.
Naja, er wollte Grönland kaufen, Panama ebenso.
Grönland militärisch übernehmen.
In Gaza.
Ja, auch übernehmen.
Gaza machen wir Disneyland draus und die 2 Millionen Leute.
Könnte nur besser werden.
Ja, und 2 Millionen Leute werden zwangsdeportiert und umgesiedelt. Also da muss man schon auch.
Ich muss ja sagen, in einem Punkt.
Wie wog sind Sie?
Nein, in einem Punkt muss ich Herrn Schmidt recht geben. Ich bin auch immer verwundert, dass die Leute verwundert sind, dass jemand, der so wie der Kickl zum Beispiel oder die FPÖ, die im Vorfeld sagt, was sie vorhätten, wenn sie in die Regierung kommen, dass die dann verwundert sind, dass die das genauso machen, wie sie es vorgesagt haben. Also ich bin verwundert, dass jemand, ich meine, jeder hat gewusst, wenn der Trump Präsident wird, dass genau das passiert, was jetzt passiert. Ja. Deswegen meine Verwunderung, dass er es macht, ist nicht groß. Ja. Ich meine, dass ich das komplett gaga finde, viele Dinge, was er findet, und dass ich ihn nicht gewählt habe, ist eine andere Geschichte.
Ja, aber,
aber ich bin nicht verwundert, dass er es jetzt macht. Das hat er ja immer gesagt. Also, was hätte er, wird jetzt nicht zum Grünen, weil er jetzt Präsident wird. Das hätte mich verwundert, wenn er jetzt gesagt hätte.
Aber die Grenzschließungen sind ja nicht gaga, oder?
Ha?
Die Grenzschließungen sind ja nicht gaga von ihm.
Ich muss noch was sagen. Der Trump ist natürlich ein Pokerspieler. Ja? Einerseits weiß man nie, meint er das jetzt ernst? Ist das jetzt nur, weil er pokert, Verhandlungsmasse hat, weil er was anderes eigentlich will von dem Land und dann wieder zurückzieht? Und ist das jetzt nur eine Drohgebärde? Ich nehme an, dass Grönland militärisch zu übernehmen eher eine Drohgebärde ist. Gehe davon aus, dass er das hoffentlich nicht ernst meint. Aber um zu zeigen, du, ich bin da der große Mann und wenn ich das so sage, könnte es passieren. Aber Dinge, die er dann tut, und manche sind schon sehr gefährlich, was auch die Weltwirtschaft betrifft. Und das ist das, was mir viel mehr Sorgen macht. Weil wir hatten ja schon im 17. Jahrhundert den Merkantilismus, dass ein Land sagt, ich schotte mich ab, ich schaue, dass alles bei mir produziert wird, ich schaue, dass alle bei mir meine Produkte gekauft werden und ich exportiere. Und alles, was von außen kommt, schaue, dass das nicht mehr reinkommt in unser Land. Da mache ich hohe Zölle. Gut, das funktioniert, solange bis die anderen das auch machen. Weil dann funktioniert es nicht mehr. Und jetzt ist er verwundert, dass China, Europa, Kanada, Mexiko innerhalb von einem Tag gesagt haben, okay, dann machen wir das auch. Und dann wären die Arbeitslosen in Amerika gewesen und die Weltwirtschaft bricht zusammen, wenn das einer beginnt. Und das macht mir schon ein bisschen Angst, dass er durch sein Tun die Weltwirtschaft schadet. Wenn das wirklich so kommt, dann denke ich mir, vielleicht macht das
einen. Wenn es
wirklich so kommt. Dass er jetzt extrem rechte Politik macht, immer gegen Migranten, dass er jetzt, dass ich jetzt kein...
Gegen illegale Migranten.
Südamerikanischer, ja, aber die ganze amerikanische Gesellschaft ist aufgebaut auf Migration aus Südamerika. Ja. Ich weiß nicht, in Texas, in Kalifornien, der halbe Staat, da wird nur noch Spanisch gesprochen. Ja. Dass er das jetzt irgendwie so durchzieht, und da muss man schon sagen, mit Mitteln, die man aus Westeuropäern nicht mehr zuschauen kann. Kinder, die getrennt werden, Familien, die getrennt werden mit Dings, wo sie in Orangenen wegen nichts das, in Orangenen gewandeln und Kinder, die dann Handfesseln bekommen. Also möchte ich nicht, dass das, wir haben die Aufklärung, ja, die gibt es, wir haben die Aufklärung erlebt und ich bin froh, dass unsere westlichen Werte anders sind, wie er das jetzt sieht.
Also ich,
aber er macht's, okay, gut, er macht's.
Ich sehe jeden Tag die Bilder der Agenturen und auch wie die illegalen Kriminellen nach Guantanamo gebracht worden sind mit diesen Frachtflugzeugen von der US-Armee. Also da war weder ein oranger Anzug noch ihr in Handfesseln und schon gar keine Kinder. Das waren illegale Kriminelle, Schwerstkriminelle, ja, die hier nach Guantanamo gebracht wurden. Und Gott sei Dank, wenn ich Amerikaner wäre, würde ich sagen, ja danke, endlich macht einer was, dass ich diese nicht mehr in meiner Nachbarschaft habe. Ja?
Es sind auch Menschen dabei, die nichts verbrochen haben, die das einzige Verbrechen gemacht haben, dass sie in einem Land leben wollen, wo sie arbeiten können und er sagt, das ist illegal und das ist schon ein Schwerverbrechen. Also muss man auch ein bisschen unterscheiden. Es sind nicht alle die Schwerverbrecher, die irgendwelche Kapitalverbrechen gehabt haben, aber da macht er keinen Unterschied. Sagt, okay, illegal.
Das glaube ich schon, dass du
illegal in Amerika ist ein Schwerverbrechen.
Ich bin nicht der Verteidiger von Donald Trump.
Ich auch nicht.
Überhaupt
ich auch nicht.
Absolut nicht.
Tatsache aber ist, Donald Trump wird uns in den nächsten Monaten, Jahren weiter beschäftigen und wir werden noch viele Sendungen in diesem Zusammenhang bei uns da hier gestalten. Danke vielmals wieder für dieses wirklich anregende Gespräch.
Danke nochmal.
Senovic, danke vielmals Richard Schmidt.
Danke auch.
Vergessen Sie nicht, Österreich ist ein tolles Land und wir gewinnen viele Medaillen.